jahrelang mit derselben Person Sex haben, kann das interessant sein nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 20 oder 30 Jahren.
Und das ist eben das Spannende. Es kann sogar sehr interessant sein. Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Geliebtes Leben. Alles, was deine Ehe besser macht. Wir freuen uns so, dass wir gerade in dieser Serie sind, in der wir euch unser Buch Da geht noch was vorstellen können. Und heute kommt das spannende Kapitel 6 dran.
Wir sind Susanne und Markus Mockler. Susanne, die Paartherapeutin, Markus, der Journalist und Kommunikationstrainer. Und wir wollen heute mal wirklich in dieses Thema reingehen, das in unserer Kultur so ein bisschen als Jugendthema gilt. Sex ist nur was für junge Leute. Stimmt, Susanne?
Ja, hat Liebe eigentlich, beziehungsweise hat Sex ein Verfallsdatum, Markus?
Also ich habe ja Statistiken gesehen, dass es wirklich auch ganz alte Menschen, wenn sie soweit gesund bleiben, in der Lage sind, Sex miteinander zu haben. Also da steht manchmal ein Achter davor. Ich habe es nur gelesen.
Ich kann mich noch erinnern, in meiner systemischen Ausbildung spielte das tatsächlich mal eine Rolle. Da war so die Frage, ja, in welchem Alter haben eigentlich Leute noch Sex und kann man überhaupt auch Eltern noch richtig guten Sex haben? Und der Ausbilder sagte tatsächlich, er habe eine über 80-jährige Frau gehabt, die habe ihre sexuelle Entfesselung erlebt, erst in diesem Alter. Also so diese Befreiung, dass sie wirklich schön tief fühlen konnte. Verrückt, oder?
Das ist echt ein bisschen crazy. Mhm. Und nochmal auf die Kultur zu sprechen zu kommen, wenn wir Filme sehen, wo prickelnde Liebe gezeigt wird, vielleicht auch Liebesszenen, das muss jetzt gar nicht pornografisch sein, dann sind es eigentlich eher junge Leute. Die Vorstellung, dass Menschen in unserem Alter oder vielleicht noch älter Sex haben, das ist so aus dem öffentlichen Bild, aus dem öffentlichen Diskurs so ein bisschen verbannt. Aber das ist unrealistisch, denn natürlich haben auch viele Paare, die 50, 60, 70 sind, noch Sex. Und für uns ist jetzt in diesem Kapitel 80, wichtig...
80, 90, hast du vergessen.
Na, ob es viele sind, weiß ich nicht, weil manche. Da gibt es dann schon auch biologische Schranken, die es schwerer machen.
Ja.
Was haben wir in unserem Buch denen zu sagen, die länger miteinander unterwegs sind und das Thema Sex vielleicht gar nicht so großartig finden?
Na, was haben wir zu sagen? Da geht noch was, natürlich.
Ja.
Wir sind tatsächlich der Meinung, dass das ein Thema ist, wo sich's in jeder Lebensphase lohnt, sich damit zu beschäftigen, hinzugucken und zu überlegen, was läuft bei uns gut, was läuft vielleicht auch problematisch, wo sind wir vielleicht auch an manchen Stellen falsch abgebogen. Woran liegt es, dass es uns gerade nicht so gut tut oder uns nicht so gut geht? Oder was können wir tun, dass es uns noch besser geht in dem Bereich?
Aber erstmal haben wir im Buch aufgeschrieben, dass Sex wahnsinnig gesund ist, wirklich hilfreich, quasi für alle Belange von Leib und Seele. Und ich will euch kurz hier die Achterbahn durch mitnehmen. Wir nennen mal einige der wissenschaftlich belegten Fakten. Sex festigt die Beziehung, das Bindungshormon Oxytocin wird beim Kuscheln und beim Orgasmus reichlich produziert. Sex macht glücklich. Im Gehirn werden Endorphine ausgeschüttet, die berauschend wirken. Das intime Beisammensein stärkt intensiv das Immunsystem. Sex sorgt für Entspannung und ist somit ein probates Mittel zur Stressreduktion. Sex hält körperlich fit. Sex verbessert die Durchblutung und wirkt sich damit positiv auf den gesamten Organismus aus. Das beim Sex produzierte Testosteron hilft, Herzinfarkten und Arterienverkalkung vorzubeugen. Die beim Sex ausgeschütteten Endorphine machen nicht nur glücklich, sondern wirken ähnlich wie Morphium schmerzstillend. Mhm. Sex ist ein Antidepressivum, weil dabei Glückshormone produziert werden. Sex sorgt für besseren Schlaf, denn beim Orgasmus wird das schlaffördernde Hormon Prolaktin ausgeschüttet. Na, wenn das keine überzeugenden Argumente sind, das Sexleben vital zu halten und neuen Schwung ins Ehebett zu holen.
Richtig, wo wir doch alle auf unsere Gesundheit achten wollen. Ja, unbedingt. Gut, bleiben wir bei den Fakten. Ich sehe es ja in meiner paartherapeutischen Praxis, es ist halt doch manchmal nicht so einfach, gerade wenn die Liebe schon in die Jahre gekommen ist. Bei vielen wird es tatsächlich tiefer und schöner. Sie sind auch entspannter miteinander beim Sex, können es auch eher tolerieren, wenn es mal nicht so einfach ist oder nicht so der Hammer ist, und einfach auch geduldig sein und sagen, gut, wir können auch mal Leitsex haben und ein andermal ist er wieder richtig prickelnd. Aber ich glaube, es liegt daran, dass man einfach viel durchgemacht hat im Leben mit den Jahren, dass die Jahre anstrengend waren. Manche haben da echt Flügel gelassen oder Federn gelassen, in dieser Zeit. Für manche ist es auch, dass sie gestruggelt haben mit dem Kinderkriegen, vielleicht sich bemüht haben, ein Kind zu kriegen, und dann wurde Sex nach Kalender gelebt oder Sex war so funktionalisiert, auf dieses konzentriert, und deshalb haben sie irgendwann den Spaß dran verloren. Manche haben sich eigene Grenzen auferlegt aus Schamgefühl oder vielleicht auch aus Mangel an Kreativität und haben jetzt das Gefühl, auch so prickelnd ist es dann doch nicht, komm, dann lassen wir es.
Also meine erste Assoziation wäre allerdings Sex nach vielen Jahren, und das Bild, das vermittelt wird, ist, das muss doch langweilig werden. Jahrelang mit derselben Person Sex haben, kann das interessant sein nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 20 oder 30 Jahren.
Und das ist eben das Spannende. Es kann sogar sehr interessant sein. Also wir haben doch so oft gesagt, es ist unglaublich. Wir tun immer im Grunde genommen das Gleiche. Also im groben Ganzen natürlich nicht genau auf die gleiche Weise. Aber wir machen immer diesen Sexualakt immer wieder. Und trotzdem ist es jedes Mal wieder ein bisschen anders. Es bleibt spannend, es bleibt interessant. Das ist eigentlich wie eine gute Pizza essen, nie langweilig wird. Also wahrscheinlich, wenn man jeden Tag 3-mal am Tag Pizza essen müsste, wird es irgendwann langweilig werden. Aber es ist was, was irgendwie interessant bleibt und Spaß macht und auch immer wieder anders sein kann und auch wieder mehr Spaß machen kann.
Wir haben ja festgestellt, dass es für die sexuelle Erregung und die Lust so Faktoren gibt, die pushen das Ganze, und Faktoren, die bremsen das Ganze. Ich glaube, darüber sollten wir mal so ein bisschen reden, was turnt an, was turnt ab und wie kann man dem auf die Spur kommen, beziehungsweise dann auch was dafür tun, damit es wirklich interessanter wird.
Genau, ist gut, dass du den Punkt jetzt gleich ansprichst, weil du hast ja auch gerade vorher noch die Frage, ich habe gemerkt, ich habe gar nicht richtig drauf geantwortet. Du hast ja gefragt, kann es mit der gleichen Person immer interessant bleiben? Und Emily Nagoski, die hat ein Buch geschrieben, Come Together, und hat eben diese Anzünder und Bremsen oder Gaspedale und Bremsen beim Sex identifiziert. Und da dreht sich tatsächlich auch viel um das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Und ich glaube einfach, ja, du kannst, also Ich habe da keine Erfahrung drin, aber Leute berichten, dass man spannenden Sex haben kann oder dass es irgendwie interessant sein kann, wenn man mal einen One-Night-Stand hat. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich stelle mir das unglaublich stressig vor, und ich finde dieses Gefühl so wunderbar, einander immer vertrauter zu werden. Und Sex ist ja auch so viel mehr als nur ein Akt, den wir machen, oder ein Abreagieren von Bedürfnissen, ein, eigentlich wie Pizza essen, sich den Bauch vollschlagen, sondern es ist ein Begegnen auf einer ganz tiefen Ebene, so ein von Herz zu Herz und von Seele zu Seele. Und das geht doch nur mit einem Menschen, dem man vertraut ist, und geht natürlich immer besser, je mehr Vertrauen man hat. Und deshalb einer dieser Anzünder oder dieser Faktoren, die Sex erleichtern und begünstigen, ist tatsächlich das Gefühl von Sicherheit und von Geborgenheit. Wie kann man das herstellen? Indem man einander Liebesbekundungen macht, indem man einander im Arm hält, auch unterm Tag Berührungen einander schenkt, indem man einander nicht fies von der Seite angeht, also nicht attackiert, sondern in einer guten Weise miteinander spricht und aufeinander eingeht.
Ja, das ist ein guter Punkt. Aber es ist interessant, dass Sicherheit, Geborgenheit aus deiner Sicht ein Antörner ist oder auf jeden Fall eine Eigenschaft, was Sex besser macht, weil ich denke, was wir so in Filmen sehen, was wir in Romanen lesen und so weiter, da ist der Faktor Abenteuer immer der wichtigere. Und das ist möglicherweise, es liest sich gut oder es sieht sich gut an, aber dieser emotionale Faktor, kann ich mich bei dir fallen lassen, kann ich mich bei dir nackt zeigen, bei Leuten, die man eigentlich gar nicht kennt, das wird da überhaupt nicht dargestellt und das ist wahrscheinlich doch ein ganz großer Punkt. Aber gut, wir sprechen ja zu Langzeitpaaren, die haben mal grundsätzlich dieses Vertrauen, oder?
Genau, und da kann dann tatsächlich auch ein Antörner oder ein Gaspedal sein, wenn tatsächlich ein bisschen Abenteuer mit reinkommt. Wenn es nicht nur immer der gleiche Trott ist und wenn man variiert in der Wahl der Mittel, der Wahl des Ortes, der Wahl der Gestaltung des Zusammenkommens, dass man auch wirklich, es heißt Liebesspiel, dass wir wirklich miteinander spielen und nicht nur etwas abfäschbaren so miteinander.
Ja, und wir haben ja auch wahrgenommen bei uns selber, dass es auch so Faktoren gibt vom Setting her, die die Dinge und das Zusammenkommen schöner machen. Also
für dich auch.
Ich habe ja immer spaßeshalber gesagt, als ich jung war, da hätte mir gereicht, eine nackte Frau, meine nackte Frau und ein Bett und zur Not wäre es auch ohne Bett gegangen. Aber heute weiß ich das schon sehr zu schätzen, dass unser Schlafzimmer schön ist, dass wir oft schöne Musik dazu machen, ein schönes Licht, dass wir vielleicht auch Duftkerzen anhaben oder mit Ölen spielen. Also die Dinge, die die ganzen Sinne ansprechen und den Spaß vergrößern und das Erlebnis vertiefen.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn du den Faktor Duft und Erlebnis ansprichst, tatsächlich, was auch ein begünstigender Faktor ist, ist körperliche Fitness. Wenn wir uns aktiv und agil halten, wenn wir nicht zu schwer essen, wenn wir für Körperhygiene sorgen und all solche Sachen sind auch Faktoren, die können die Tür für den Sex öffnen und können das angenehmer machen.
Ja, und das ist ein Punkt bei den Langzeitpaaren, dass die sich ein bisschen, die Gefahr ist, dass man sich da mit der Zeit ein bisschen gehen lässt. Also muss ich mich für dich noch schön machen? Muss ich mich für dich immer rasieren? Muss ich immer den feinen Duft anlegen? Oder komm, wir kennen uns lang genug und so weiter. Und da geht auch ein bisschen Lust verloren.
Ja, und auch noch was einen öffnen kann oder bereit machen kann für einen Sex, ist tatsächlich das eigene Mindset, also dass wir unsere eigenen Gedanken darauf ausrichten, dass wir uns darauf vorbereiten. Für manche hilft es ungeheuer, wenn sie wissen, komm, heute Abend begegnen wir uns oder es steht im Kalender, Freitagabend haben wir unsere Party im Bett. Manchen Paaren bin ich begegnet, denen das total hilft und warum nicht? Man macht doch auch andere Verabredungen miteinander.
Ja, aber da sagen wieder viele, aber Sex muss doch spontan sein, das muss dein Herz überwältigen. Wenn du das noch im Kalender machst, Sex einen Termin gibst, ach, dann ist es doch kein richtig guter Sex mehr.
Guck, Schatz, und das ist genau das Spannende. Was die Leute sagen, das schert uns doch, was Thema Sex angeht, überhaupt nicht. Sondern das, was für uns gut und richtig ist das Richtige. Und das sagen wir wirklich euch allen. Ihr müsst eure Wege finden. Ihr müsst rausfinden, was macht uns an? Was bringt uns in Stimmung? Was tut uns gut? Und ich weiß zum Beispiel, dass es mich überhaupt nicht in Stimmung bringt, wenn Markus mich im Lauf des Tages an den expliziten Stellen explizit berührt. Das ist für mich eher, da springt mein Unsicherheitssystem an. Während wenn du mich in den Arm nimmst und wiegst oder mich streichelst über den Kopf oder mir den Nacken kraulst, das öffnet mich. Dann werde ich auch schon bereit und möchte dir näher kommen. Und das kann sein, bei jemand anders ist es was ganz anderes. Und es ist auch oft so, dass bei Mann und Frau die Faktoren andere sind. Und es geht sogar so weit, dass Faktoren, die für den einen der volle Türöffner sind, für den anderen eher blockierende Faktoren sind. Zum Beispiel Düfte können für den einen was sein, was ihn richtig aufmacht und heiß macht. Und für den anderen was eher irritierend wirkt und wo man sagt, oh, das kann ich gar nicht brauchen.
Das Setting beginnt auch tatsächlich nicht im Schlafzimmer. Auch das durfte ich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte lernen. Also wir Männer sind überwiegend da ein bisschen einfacher gestrickt. Und jetzt ist Schlafzimmer, jetzt ist Sexzeit. Und da legen wir den Schalter um. Aber ich habe verstanden, dass dir es wichtig ist, tagsüber auch so emotional mir näher zu kommen, dass ich also Signale aussende, dass ich da dich in den Arm nehme, dir körperlich nahe bin, dass ich dich nicht alleine lasse, auch in dem, was zu tun ist. Es gibt ja den schönen Satz, das Vorspiel beginnt in der Küche, weil man da vielleicht unterstützt und hilft und miteinander arbeitet und sich dann auch schon freuen kann auf die Zeit danach. Und mir leuchtet es heute ein. War für mich am Anfang ein bisschen komplizierter, mich darauf einzulassen, aber das sind halt wieder so Unterschiede zwischen uns, wo man reifen kann. Und das ist ja auch wieder super. Das ist die Chance der Langzeitbeziehung. Du lernst was und kannst es dann im Laufe der Zeit anwenden. Und wenn du ständig wechselst, musst du dich auch ständig auf neue Partner einstellen, die wieder andere Vorlieben haben.
Genau. Also wir können, glaube ich, gar nicht alle Faktoren, die öffnen, jetzt aufzählen. Wir haben ganz viele noch aufgezählt und es sind alles mögliche Faktoren, aber wichtig ist, dass ihr eure findet. Und es gibt auch, und das sagt die Emily Nagoski, es gibt auch blockierende Faktoren. Und es sind solche, die wie einen Rollladen runtergehen lassen und ich kann keinen Sex haben. Also ich habe das zum Beispiel, ich höre von Paaren, wenn du mich so angreifst den Tag über, oder wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Unzufriedenheiten höre, da habe ich keinen Bock mehr. Oder wenn so viel Schweres ist in unserem Leben, so viel schwere Nachrichten um mich her. Oder wenn ich mich körperlich unwohl fühle, dann habe ich keinen Bock auf Sex, dann geht es mir nicht gut. Was sind noch blockierende Faktoren?
Naja, es gibt ja auch Dinge, die sind quasi außerhalb der eigentlichen Beziehung. Also zum Beispiel Dinge, die aus der Kindheit kommen, Missbrauchserfahrungen, blöde Erfahrungen, das muss dann auch nicht unbedingt Missbrauch sein, aber du hast vielleicht als Teenager mal sexuell was erlebt, was du nicht erleben wolltest, und bestimmte Handlungen deines Ehemanns oder deiner Ehefrau erinnern dich genau dann daran und triggern das, und das muss dann irgendwie mal angesprochen und aufgearbeitet werden.
Genau, und da hilft aber Ansprechen und Aufarbeiten nicht unbedingt, also Aufarbeiten natürlich, aber Ansprechen kann sein, dass es nicht alleine ausreicht, sondern das könnte tatsächlich ein Grund sein, in eine Paartherapie zu gehen, auch eine Sexualtherapie, weil das sind so tief verhaftete Dinge. Das bringt auch Paare echt in Verzweiflung, wenn sowas da ist. Und es ist ganz schwierig. Was auf gar keinen Fall hilft, ist Druck an der Stelle. Und du musst aber, und ich will aber, dass du das für mich tust, sondern da muss man ganz viel Einfühlungsvermögen bringen. Da ist wieder das Thema Sicherheit ein ganz großes. Und die Paare müssen praktisch lernen, wie sie Sicherheit herstellen und sich in Sicherheit einander öffnen können. Aber es gibt auch so blockierende Faktoren wie zum Beispiel dieser Gedanke, es könnte jemand reinplatzen und uns stören, oder so Gedanken, oh, ich habe so viel Arbeit, die noch unerledigt ist, oder ja, was auch immer, zu viel gegessen, zu voller Bauch.
Ja, oder es regieren noch Leute in dein Bett hinein, auch das wieder was, was eigentlich außerhalb der unmittelbaren Beziehung liegt. Zum einen Erziehungsdinge, wo du eine Ablehnung deines Körpers erfahren hast oder dir vermittelt wurde, Sex ist was Schmutziges, oder dann eben so Sachen reinkommen, dass nur eine Position die erlaubte ist für Sex oder so. Das sind alles Sachen, die machen es dann ein bisschen schwierig, sich weiterzuentwickeln, und das muss man sich erstmal bewusst machen und auch mal neu fragen. Was sind denn meine Gedanken über Sex? Was sind denn die Geschichten, die ich über Sex gehört habe in der Erziehung? Und natürlich jetzt von der anderen Seite her, von der Pornografie, dass dir Dinge als erstrebenswert dargestellt werden, die dein Partner nicht kennt, nicht will, kein Interesse dran hat, und du aber denkst, das gibt den ultimativen Kick. Ja. Und dadurch werden auch Probleme geschaffen in der Paarbeziehung beim
Sex. Ganz, ganz genau. Also das sind vielleicht Themen, mit denen habt ihr euch noch gar nicht so auseinandergesetzt. Was turnt mich an, was turnt mich ab, was gibt es für Schlüssel, die meinen Schatz öffnen können? Und was gibt es vielleicht für Dinge, die ich besser lasse, um den anderen nicht zu verschrecken oder abzustoßen? Und da miteinander ins Gespräch zu kommen, könnte auch bei einem fortgeschrittenen Paar sich richtig lohnen.
Könnte sich lohnen. Mhm. Wir wollen zum Setting einfach nochmal sagen, dass es wichtig ist, dass ihr gemeinsam Dinge erlebt, die euch als Paar zusammenbringen und euch miteinander gut tun. Es gibt so ein paar Sachen, die sind nahezu optimal. Also zum einen werben wir, das wisst ihr bestimmt, wenn ihr schon ein paar Podcast-Folgen angehört habt, für Dates, dass ihr einfach eine unbeschwerte Zeit miteinander verbringt und miteinander unterwegs seid, miteinander lachen könnt, unterhalten seid, fröhlich seid. Und zum anderen, Susanne hat es vorher schon gesagt, ist diese Frage der körperlichen Fitness. Also könnte es sein, ihr kombiniert das und macht was ganz Optimales, wie ihr macht zusammen einen Tanzkurs. Ihr geht zusammen wandern, ihr geht zusammen Radfahren. Mhm. Einfach so Dinge, vielleicht auch gemeinsam in die Sauna, Dinge, die euch körperlich beanspruchen, wo ihr körperlich beieinander seid. Tanzen ist schon sehr gut. Und die Verbindung besagt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dadurch auch besseren Sex haben werdet, die ist groß. Also man sollte gerade auch diese körperlichen Faktoren nicht unterschätzen, denn Krankheit oder die Unfähigkeit, was zu leisten, weil man körperlich runtergekommen ist, macht halt auch Sex schwieriger.
Ja, und das ist jetzt auch wirklich noch ein ganz wichtiger Punkt, auch in unserem Kapitel in diesem Buch, dass wir echt auch über das Thema Wechseljahre sprechen, über das Thema Erkrankungen. Na, was ist, wenn du Prostatakrebs hattest? Wie geht dann Sex noch? Beziehungsweise wenn der Sex nicht mehr richtig geht, was machen wir dann? Auch solche Probleme, die einfach erst mit fortgeschrittenem Alter kommen, wie Erektionsprobleme oder Scheidentrockenheit oder so. Für ganz vieles gibt es gar nicht so komplizierte Lösungen. Mhm. Und es kann sich lohnen, mal beim Urologen oder Gynäkologen vorbeizugehen und einfach mal sich beraten zu lassen und eventuell Hilfsmittel mit an Bord zu nehmen. Warum denn nicht? Mhm. Und was wir feststellen, ist, immer wenn ein Paar über diese Dinge möglichst offen auch reden kann und nicht da so ein falsches Schamgefühl da reinkommt und man denkt, also ich meine, die haben miteinander schon so oft geschlafen, warum können sie nicht auch übers Miteinander schlafen reden? Man sollte immer denken, schwierig. Es muss doch gehen, es immer ist schwierig. Offensichtlich immer ja. Schwierig, aber vielleicht helfen da auch die Fragen, die wir da einfach auch vorlegen und die Anregungen fürs Paargespräch da besser weiterzukommen. Vielleicht hilft es euch schon, wenn ihr über diesen Podcast euch austauscht als Paar ja. Drüber redet.
Und der leichteste Einstieg, glaube ich, ist, dass wenn man mal was Gutes im Bett erlebt hat, dass man das eben artikuliert und sagt, oh, heute war es schön, oh, das hat mir richtig gut getan, wie du mich berührt hast. Oder auch die Vorgeschichte, also das Vorspiel heute, dass wir aus dieser Situation raus da miteinander ins Bett gegangen sind. Denn das registriert normalerweise der Partner, die Partnerin und wird das dann auch berücksichtigen, wenn es das nächste Mal wieder zur Sache geht. Und damit habt ihr noch kein schwieriges Gespräch geführt, damit habt ihr nicht kritisiert, habt ihr nicht gesagt, das darfst du nicht so machen, sondern habt das verstärkt, was euch gut tut. Mhm. Ist das richtig?
Absolut. Noch eine schöne Übung, die wir vorschlagen in unserem Kapitel und die wir euch auch einfach so hier mal mitteilen wollen. Ihr könntet euch beide mal zusammen hinlegen und sagen, wir streicheln uns und berühren uns mal 30 Minuten ohne Erwartungsdruck, ohne dass irgendwas passieren muss. Das ist gerade für solche Leute, die unter Erektionsstörungen leiden oder ja. Die nicht so gut in Fahrt kommen, ist es eine Riesenhilfe, einfach zu wissen, ich darf jetzt mal genießen, ich darf achtsam den anderen berühren, ich darf dir gut tun, ohne das Gefühl haben zu müssen, ich muss nachher abliefern. Mhm. Und das ist, glaube ich, sowieso auch das Geheimnis der älter werdenden Paare, dass dieses Abliefern nicht mehr so im Mittelpunkt steht, sondern vielmehr die tiefe Begegnung und die liebevolle Berührung. Ja. Dieses, ich begehre dich nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Es ist nicht mehr so egoistisch, triebgesteuert, ich muss jetzt hier mich abreagieren, sondern es ist so ein, ich möchte dich berühren. Ganz tief.
Und möchte dir nahe sein. Möchte dir nahe sein. Genau. Wir haben zum Schluss noch ein sehr schönes Zitat von Hans Jeluschek, einer der bekanntesten Paarberater in Deutschland. Der hat in einem seinem Buch empfohlen, Experimentierfreude, ausprobieren. Auch Hilfsmittel wie Viagra, Erektionshilfen oder Gleitcremes als Möglichkeit zulassen. Es gibt keine Verbote. Das Paar muss sich auf einen experimentellen Weg begeben, ohne Tabus. Es geht nur darum, womit sich die Partner wohlfühlen. Und das der letzte Satz scheint uns der entscheidende zu sein. Großzügigkeit wünschen wir uns generell in unserer Beziehung. Das ist jetzt von uns. Sie ist das Gegenteil von Geiz. Deshalb seid beim Thema Sex nicht geizig, sondern verschwenderisch. Freut euch daran, dass es dem anderen dabei gut geht. Und zeigt ihm zugleich verständlich den Weg, der euch selbst zu höherem Genuss und tieferem Gefühl führt. So schwingt ihr euch auch nach vielen Jahren immer besser aufeinander ein. Der beste Sex ist der, der beide glücklich macht. Das ist ein verheißungsvolles Ziel.
Wow, das ist ein verheißungsvolles Ziel. Genau. Wir wünschen euch, dass ihr experimentierfreudig bleibt und dass ihr euch das nicht so schnell nehmen lasst, sondern dran bleibt.
Okay, und jetzt knüpfe ich mit meinem Wow, mit meinem Wow der Woche noch an den Anfang an. Wir haben ja gesagt, wie viele Vorteile Sex hat, und das gilt generell eingebunden in die Ehebeziehung. Es gibt wirklich jedes Jahr Studien darüber, wie gut, wie hilfreich, wie gesund die Ehe ist, und in der Zeit online ist gerade in diesen Tagen wieder auf eine Studie hingewiesen worden. Da heißt es, Verheiratete leben länger, werden seltener dement, trinken weniger Alkohol, haben einen geringeren Blutzuckerspiegel und seltener Diabetes. Da würdet ihr jetzt als treue Hörer unseres Podcasts sagen, naja, das haben wir uns schon gedacht. Jetzt kommt aber der interessantere Teil. Folgt daraus, dass man heiraten sollte, um die beste Gesundheitsprävention zu betreiben? Ich zitiere aus dem Artikel. Nein. Auch wenn das in dieser Studie nicht näher betrachtet wurde, haben andere Erhebungen bereits gezeigt, dass die Qualität der Ehe entscheidend ist. Der Gesundheit hilft die Ehe vor allem in guten, nicht aber in schlechten Partnerschaften. Mhm. Und das glauben wir natürlich auch. Wenn du dich im Streit zerreibst, ist es nicht gerade gesundheitsförderlich. Und deshalb machen wir ja auch dieses Angebot mit dem Podcast und mit unseren Büchern und den Blogartikeln und so weiter. Denn wir wollen selber eine gute Ehe führen, und wir wünschen euch so sehr, dass ihr eine gute Ehe und Langzeitbeziehung führen könnt. Und alles, was dazu dient, wollen wir euch mitgeben. Und vielleicht gebt ihr uns auch mal ein Feedback, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Schickt uns eine Mail, ihr findet das alles auf unserer Homepage geliebtesleben.de. Und vielleicht können wir mal die eine oder andere Reaktion in einem folgenden Podcast aufgreifen. Auf jeden Fall sind wir überzeugt,
da geht noch was. Wake up the sun, you're shining bright. Step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lightening your load. Get moving, don't miss the beat.